In der heutigen Sendung vom Auf geht's der Reha-Podcast geht's um Hände. Mehr nach dem Intro.
Auf geht's der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von Auf geht's der Reha-Podcast. In den letzten beiden Sendungen hatten wir ja das Gespräch mit Peter Wehmeier, der selbst Betroffener ist und gesagt hat, er hätte einen Morbus Kawasaki, so war es richtig gesagt. Und der Peter hat euch eine ganze Menge erzählt zu Beinprothesen, Füßen, Schwungphase und. Einfach die letzten beiden Sendungen hören oder sehen. Und heute geht es um das Thema Hände und ich sitze zusammen mit
Birgit Gräubel, ich bin Orthopädie-Technikmeisterin und Geschäftsführerin in der Firma Geprotec in Bremen. Und wir bauen seit fast 20 Jahren spezialisiert Prothesen. Und vor 10 Jahren habe ich mich spezialisiert auf die obere Extremität und darf jetzt also sämtliche Amputationshöhlen des Armes versorgen.
Okay, jetzt hast du da so einen Teil dran, das erinnert mich eher an Darth Vader.
Ja, in dem Fall geht es jetzt darum, nicht kosmetisch die Hand zu ersetzen, sondern funktionell. Ja. Wir haben hier eine tolle Arbeiterhand, die wasserdicht ist und der Patient dann wirklich alle nötigen Arbeiten bedenkenlos machen kann. Wir haben so ein paar Federelemente, er kann Fahrrad fahren damit und eigentlich muss er auf nichts Rücksicht nehmen und mit der Hand kann er wirklich alles machen.
Okay, muss er immer mit der anderen noch verbliebenen Hand den Knopf drücken, damit die Funktion ausgelöst wird?
Nein, das ist also wirklich nur für den Notfall und für mich, dass ich das machen kann. Ich habe ja eben beide Hände. Ja. Und das wird später, das ist auch nur so ein Aufsatz, der dann auf Prothesen aufgesteckt wird, auf die Unterarm-Oberarm-Prothese. Ja. Und er steuert das natürlich mit der Muskulatur. Mhm. Wir setzen Elektroden nach einigen Bewegungstests, Elektroden auf die Haut. Ja. Und der Patient kann dann nahezu alle Griffe abrufen, öffnen, schließen, rotieren sogar im Handgelenk. Zur Not auch den Ellbogen, den elektrischen, hoch und runter ziehen. Ja. Also das kann er alles autark machen. Ich denke, und das ist auch das Ziel, dass die Prothese, die soll ja nicht das gesamte, den gesamten Arm ersetzen, sondern die soll eigentlich dem gesunden Arm zuarbeiten. Okay. Sodass dieser Arm auch alleine arbeiten kann und das eine Hilfestellung ist. Okay. Ich denke, wenn jetzt der Patient wirklich mit dem anderen Arm noch seine Prothese großartig bedienen muss, dann lässt man es auch irgendwann. Ne? Genau. Ja, also es soll eine Zuarbeithand sein, die rein mit der Muskulatur gesteuert ist. Das ist unser Ziel.
Auf die Hände und Möglichkeiten, wir haben den Greifer noch nachher, also ich denke mal so auch an alte Piratenfilme, wo dann nur so ein Haken dran war oder so. Ne? Das ist das. Wichtig ist halt auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer, worauf dürfen sie achten? Da fangen wir mal an, halt, wenn also so ein Arm amputiert werden musste, wie sieht es mit der Stumpfversorgung aus, mit der Schaftversorgung, worauf dürfen da Menschen achten?
Also auf jeden Fall denke ich, man muss den Muskelstatus gut erhalten. Mhm. Wir haben auch festgestellt, eben wenn die Prothese nicht getragen wird, auch bei höheren Amputationen, dass selbst bei dem Fehlen eines Armes die Körperhaltung sich ändert. Mhm. Also wir raten schon konsequent, die Prothesen zu tragen, rein aus dem Gewicht auch, was fehlt, damit die ganze Statik des Körpers erhalten bleibt. Ja. Auf jeden Fall den Muskelstatus erhalten. Also es ist blöd, wenn die Prothese nicht richtig passt, dann sitzen die Elektroden also auch nicht an der richtigen Stelle und es kommt zu Fehlfunktionen. Okay. Gegenstände werden fallen gelassen, man verschüttet irgendwas und deswegen sagen wir auf jeden Fall immer ein bisschen trainieren oder viel die Prothese einfach tragen. Mhm. Hygiene gehört dazu, das ist klar. Okay. Ja, und halt ein sauberer Umgang einfach mit der Prothese, aber das ist eigentlich schon alles. Integrieren in das Leben, als Werkzeug benutzen.
Mhm. Ja. Okay. Gibt es sowas wie bei den Beinamputierten, sowas wie Mobilitätsklassen? Wer kriegt jetzt was? Oder woran hängt ihr das auf, wenn ihr einen Kostenvoranschlag schreibt oder in Kontakt mit Kostenträgerinnen und Kostenträger seid oder Reha-Managerinnen und Reha-Managern, wer welche Hand bekommt? Denn wir haben hier so eine ganz normale Gebrauchshand zum Beispiel oder Schmuckhand, ich weiß nicht, was es genau ist. Oder zum Beispiel auch diesen Greifarm technische, das ist so eine Kralle letztendlich. Woran hängt es aus? Oder gibt es halt einen Schaft und dann gibt es je nach Situation 10 Hände dazu, die man so aufdrehen kann? Denn du hast eben gezeigt, man kann es regelrecht aufdrehen halt.
Ja, man findet das eigentlich nur durch intensive Gespräche mit dem Patienten heraus. hören, was macht er beruflich, welche Anforderungen muss die Hand bestehen im Alltag und auch im Hobbybereich. Was möchte er machen? Sind Kinder vorhanden? Gartenarbeit, sportliche Aktivitäten und so weiter.
Ja.
Und da muss man so viel zuhören. Natürlich gehört eine riesige Produktkenntnis dazu, dass man auch Erfahrung hat und weiß, für was sind die Hände geeignet und kann man vielleicht eine auch für zwei ersetzen. Also wir haben ja früher, was du schon gesagt hast, mit dem Hook. Ich habe tatsächlich noch Patienten, die diesen Hook haben. Und es ist erstaunlich, man kann mit diesem Hook, weil der so feinfühlig und oder fein gemacht ist, sogar Hemden zuknöpfen.
Okay.
Also das ist
cool.
Wenn es die Berechtigung hat, berate ich auch gerne dahingehend. Ja. Ich habe einen Patienten, der doppelseitig sogar versorgt ist mit diesen Krallen, der will nichts anderes.
Ja.
Gut. Und dann machen wir eigentlich eine Testversorgung, egal ob der Patient jetzt Unterarm, Oberarm oder Schulterex versorgt ist. Dieser Anschluss der verschiedenen Werkzeuge ist immer gleich.
Mhm.
Und wir versuchen dann, den Patienten das selber ausprobieren zu lassen.
Ja.
Also über 2 oder 4 Wochen einfach mal so eine Hand leihen. Das kann man heutzutage wirklich mit allen Produkten machen.
Mhm.
Den Patienten mitgeben, schön einstellen und dann die Erfahrung sammeln lassen und dann wirklich raushören, war es was oder war es nichts.
Okay.
Ich habe zum Beispiel jetzt hier, was du in der Hand hast, diese Speedhand. Die ist super gut, die ist super schnell. Die geht einfach nur auf und zu.
Mhm.
Ist ein Klassiker seit, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren.
Mhm.
Die haben die meisten Patienten, auch wenn man damit guten Knauf bedienen kann, an Lenkrädern oder im Auto oder Gabelstapler und so weiter. Das kann zum Beispiel dieser Greifer, den du hast, auch. Aber man muss jetzt, wenn man den nicht unbedingt braucht, kann man diese Hand nehmen und kann eigentlich beide Funktionen damit ersetzen.
Ja.
Es hat sich jetzt herausgestellt, es gibt mittlerweile Werkzeuge, die noch ein paar Highlights mehr haben. Der ist zum Beispiel nicht wasserdicht, ist aber für den groben Bereich geeignet.
Sieht doch so aus,
Genau, ist aber leider nicht wasserdicht. Ne?
Ja.
Und,
ist ja gebraucht und
ja, deswegen haben wir jetzt seit ein paar Jahren zum Beispiel diese Tasker-Hand. Und die ist komplett wasserdicht. Ich kann also auch den Unterarm ein Stück weit wasserdicht bauen und die Patienten können grobe Arbeiten damit machen, genauso wie feinfühlige durch die verschiedenen Griffe, die man damit machen kann.
Mhm.
Also so habe ich schon mal eigentlich 2 Produkte ersetzt mit dieser einen Hand.
Mhm.
Da fragen wir einfach nach. Dann haben wir viele, die natürlich nicht mit einer schwarzen Hand rumlaufen wollen, dann ist das so auffällig. Ne?
Ja.
Und da gibt es dann diese Speedhand oder eben noch mit dem Überzug, den man nach Maßen mit der anderen Hand macht. Ne?
Mhm.
Man muss fragen, man muss reinhören.
Okay.
Aktivitäten auch mit Fahrrad fahren, dass das schön gefedert ist. Ne? Das muss man alles vorher berücksichtigen oder eben eine Testversorgung dann machen. Ne?
Also was wie zertifizierte Fragebögen zum Klären der Notwendigkeit in der Teilhabe gibt es also im Prinzip nicht. Das ist eigentlich die Erfahrung, die du hast, zuzuhören, was machst du eigentlich und ja, dann sage ich mal, so eine Testhand für 2, 4 Wochen zur Verfügung zu stellen und sagen, okay, wie kommen Sie damit klar?
Genau. Man muss natürlich auch schauen, dass es dann zur Steuerung passt. Das ist ja das nächste Thema.
Mhm.
Die werden also normalerweise mit 2 Elektroden angesteuert. Da ist so eine Hand natürlich von Vorteil.
Mhm.
Diese Hand kann man auch mit ansteuern. Der Weg, dann eben verschiedene Griffe zu finden, ist eben durch langanhaltende Signale oder durch kurze Signale dann ansteuerbar.
Mhm.
Man kann dann mit dieser Hand auch noch, mit multiartikulierenden Händen dann auch noch eine andere Steuerung benutzen mit 16 Elektroden. Das testen wir aber vorher aus.
Okay.
Ne,
wie lange dauert so ein Test?
Boah, eigentlich nicht so lange. Eine Stunde, 2 Stunden haben wir das eigentlich.
Bei 16 Elektroden?
Ja.
Okay. Und wie lange dauert so eine Übungsphase, dass so eine betroffene Person damit klarkommt letztendlich? Boah, ich kann mir vorstellen, ist ja ziemlich viel Training notwendig. Welche Muskelgruppe muss ich ansprechen, um das hinzubekommen und auch das zu automatisieren?
Mhm.
Wie lange dauert sowas?
Da haben wir regelmäßige Treffen. Das kommt also auch auf die Stumpfverhältnisse an. Wir bauen dieses 16-Elektroden-System ein.
Mhm.
Und der Patient muss dann praktisch mit seinen vorhandenen gefühlten Phantomarmen, es ist ja immer so ein bisschen Gefühl noch da, dieser Hand.
Ja.
Und das trainieren wir eben, dass er weiß, ich muss öffnen, schließen, die Finger spreizen oder eben einen Spitzgriff machen, in die Drehung kommen. Das üben wir und wir machen da eigentlich so ein Step-by-Step-Weg.
Mhm.
Wir machen erstmal 2 Bewegungen, Hand öffnen, Hand schließen.
Mhm.
Die werden eingeübt und dann ein paar Tage später kommt er nochmal. Dann fangen wir an, den Daumen seitlich zu stellen, machen den Schlüsselgriff, machen zum Beispiel noch die Rotation rein und da sehen wir uns eigentlich alle paar Wochen oder alle Woche mal und trainieren das ein. Ich stelle es dann jedes Mal noch mit dem iPad und mit der Software ein.
Ja.
Ist der Patient auch fit genug und hat ein Smartphone, dann hat er auch die App selbst auf dem Handy und kann selber dann nochmal ein bisschen nachkalibrieren und das System auch über den Tag hinweg, wenn man ein bisschen müde wird, ein bisschen nachkalibrieren, dass er es wieder einfacher hat. Ne? Das kommt darauf an. Also manche Patienten sehe ich auch überhaupt nicht.
Okay.
Die gehen ja mit der Prothese raus, haben die App und dann rufe ich irgendwann mal an und sage, wie läuft's ja? Ich kalibriere ein, zweimal am Tag und das läuft alles super gut. Okay. Und andere, die sich da eben nicht so auskennen, die kommen zu mir und üben gemeinsam dann. Also da lasse ich mich auf den Patienten ein.
Das habe ich verstanden mit den ganzen Elektroden und so weiter, dass die Menschen ganz unterschiedlich sind. Die brauchen viel Unterstützung, wenig Unterstützung. Du hast gerade gesagt, ja, sie gehen einfach los und haben eine App und dann hörst du nichts wieder von denen. Eigentlich schön. Wie ist das mit Stumpfveränderung? Also sprich, wenn das Volumen sich verändert oder ich sag mal, Menschen werden älter, dann kommen auch mal so Falten und sowas dazu und so. Wie verändert das praktisch dann die gesamte Situation? Weil man hat ja auch mal, wenn es warm zum Beispiel ist, dann hat man mehr Volumen, weniger Volumen. Wie wirkt sich sowas aus? Worauf dürfen da Menschen achten? Weil du hast schon mal an Eingang unseres Gesprächs gesagt, wichtig ist auch Hygiene. Ja. Meine Erfahrung ist manchmal, gerade bei Beinprothesen, fehlt manchmal dran, weil viele Pilzgeschichten auf einmal auftreten und so weiter. Und was ist für die Hygiene wichtig und was ist mit Stumpfveränderungen? Also worauf müssen da Menschen achten?
Gut, dass du es ansprichst. Es ist auch eine gewisse Eigenverantwortung auch dabei. Mhm. Ich sage auch immer, das ist ein Teamwork, dass eine Prothese passt. Der Patient muss auf jeden Fall Initiative einbringen. Erst dann funktioniert mein Produkt eigentlich gut. Ne? Und im Armbereich ist es tatsächlich gleich eine große Auswirkung, wenn das Volumen sich ein bisschen verändert, weil die Elektroden nicht anliegen oder die Prothese rutscht. Mhm. Und habe ich auch nur 2-3 Zentimeter dann einen verrutschten Kontakt in der Prothese, ist eigentlich die Funktion dahin.
Okay.
Also Patienten müssen da schon schauen, dass sie, deswegen sage ich auch mit dem Training, dass man ein bisschen mehr Training macht, um diesen Stumpfstatus zu erhalten. Es wirkt sich jetzt nicht so aus wie in der Beinprothetik, dass man sagt, morgens und abends mal dicke und dünne Beine, dass es so über Tag ein bisschen schwerer wird oder voluminöser. Das merke ich in der Armprothetik eigentlich selten.
Okay.
Ja, es ist also eigentlich immer dieser Muskelstatus oder die Schweißbildung, wie du schon gesagt hast. Ja. Genau, die Sachen rutschen dann einfach. Und der Patient muss dann doch mal tagsüber die Prothese nochmal ausziehen und nochmal neu anziehen, wenn es eben zu sehr verrutscht ist. Und deswegen sagte ich vorhin auch mit dem 16-Elektroden-System, das ist super, wenn das verrutscht und der Patient kann gut mit der App umgehen, dann kalibriert er einfach nochmal diese neuen Punkte, durch das Rutschen verursacht, nochmal neu und dann läuft alles wieder. Okay. Das funktioniert gut, was die Hautverhältnisse betrifft im Alter, ich habe tatsächlich momentan einen Patienten, der super fit ist und wirklich die Prothese grandios ansteuern kann, der ist 80.
Okay.
Aber es ist wirklich ein Problem, dass diese Haut, sag ich mal, nicht mehr so
schön straff ist.
Genau, ich wollte es, so schön hätte ich es nicht formuliert, toll.
Paul Panzer würde sagen, Winkearm.
Ja, genau, genau. Das ist wirklich eine Problematik, ja, das stimmt. Ich muss einfach gucken, dass durch die Anziehtechnik oder eben durch die Schafttechnik das ein bisschen im Zaum gehalten wird.
Ja.
Es gibt ja Möglichkeiten, direkt mit einer Anziehtüte, wie in der Beinprothetik auch, einzusteigen und die Haut dann an den richtigen Ort zu ziehen.
Mhm.
Oder aber man nimmt einen Silikonliner, auch wie im Beinbereich, im Unter- oder Oberarmbereich. Meistens müssen wir da aber auch mit Maßlinern arbeiten, weil dann doch die Form sehr speziell ist, der Armstümpfe. Ne?
Ja.
Und da kriegen wir eigentlich so ein bisschen Kompression und eine Stumpfformung hin mit dem Liner.
Okay.
Ne? Ja, dann benutzen wir
das. Und das Ansprechen durch den Liner funktioniert unproblematisch?
Also wir müssen Löcher reinmachen für die Elektroden.
Okay, das werden wir jetzt so.
Ja, okay. Also das muss direkt dann so gestaltet werden, auch mit einem Schaftrandverlauf und den Elektroden, dass dann nichts abgedeckt wird der Elektroden, damit das eben super funktioniert. Ne?
Okay.
Ja. Cool. Ich empfehle dann auch noch, was du vorhin auch gesagt hast mit der Hygiene im Beinprothesenbereich, ist natürlich auch ein Thema in der oberen Extremität. Wir haben im höheren Amputationsbereich, Oberarm zum Beispiel, haben wir ja meistens Bandagen dran, die dann auch auf die Gegenseite gehen, in die Achselhöhle. Mhm. Klar, das ist wie ein Unterwäschestück, was man mal waschen muss einfach.
Ja.
Ne? Da geben wir gerne mal 2 auch mit, damit man das einfach waschen und trocknen kann.
Ja.
Und ansonsten, die Elektroden müssen eigentlich immer fettfrei sein, damit alles funktioniert. Empfiehlt sich mit einem Desinfektionsspray abends einfach mal durchzuwischen.
Ja.
Da muss man ein bisschen genauer sein als in der Beinprothetik, weil wir eben Flächen haben, wenn die mit Fett behaftet sind, funktioniert es nicht mehr.
Okay.
Ne? Ja. Ja. Da muss man so ein bisschen.
Also eine ganze Menge, worauf eine betroffene Person achten muss.
Ja, doch, bei der Elektronik auf jeden Fall. Sobald Elektronik dabei ist, mit dem Laden, mit Wasser und so weiter, da muss man doch ein bisschen mehr Fürsorge tragen, als wenn es eine normale Schmuckprothese wäre.
Okay.
Ja.
Wie sieht das aus bei Kindern? Wie ist die Versorgung da? Ist die anders oder, sag ich mal, öfters zu versorgen, weil Wachstum und so weiter? Oder wie ist es bei Kindern?
In der Kinderversorgung ist es etwas intuitiver, da muss ich weniger erklären. Mhm. Also mich haben wirklich die Knirpse schon überrascht. Der Kleinste, den ich versorgt habe, war 2,5.
Okay.
Der ist durch eine Amnion-Umschnürung amputiert am linken Unterarm gewesen, ganz kleiner Stumpf. Und ich habe einfach den Arm abgetastet, geguckt, wo die größten Kontraktionspunkte sind. Die Prothese haben wir gebaut mit dem Minischaft. Die Mama hat dann noch geholfen beim Anziehen, dass wir da schön mit der Anziehtüte reinkommen. Und dann haben wir ihn hier spielen lassen einfach. Und ich habe jetzt nicht erklärt, hier ist eine Elektrode, du musst jetzt irgendwie in Gedanken das oder das machen, sondern wir haben einfach Gegenstände genommen und haben uns beschäftigt und gespielt. Und irgendwann hat er gemerkt, dass die Hand von alleine aufgeht. Und dann hat er gemerkt, oh, wenn ich hier gegen die Wand hau, geht die auf. Das war natürlich an die Elektrode außen. Mhm. Und dann irgendwann hat er gemerkt, oh, ich muss gar nicht gegen die Wand hauen, es geht auch so. Und dann hat er einfach intuitiv, eine Woche später kam er hier rein, hat seine Mütze mit der Prothese abgenommen und wieder aufgesetzt und ist Fahrrad gefahren. Ich war wirklich erstaunt. Wahnsinn. Alles alleine beigebracht.
Ja,
cool. Das ist einfach versuchen und ausprobieren, ne? Spielen mit der Prothese. Super. Natürlich ist so, die wachsen wahnsinnig schnell.
Ja.
Ich habe damals oder versucht dann, wenn die wirklich stark im Wachstum sind, die Außenschäfte etwas größer zu bauen. Und die Innenschäfte so, dass die vielleicht 2-3 Größen, dass ich die ein bisschen größer machen kann und nochmal einsetzen kann. Mhm. Dann muss nicht die ganze Prothese neu gebaut werden.
Ja,
ne?
Ja.
Dass der kleine Kerl vielleicht einfach nur ein bisschen mitwachsen kann oder ich dann das Gipsmodell ein bisschen größer baue, einen thermoplastischen Kunststoff nehme und den kann ich ein bisschen weiten.
Gut.
Dann haben wir so ein paar Monate oder Jahre dann schon überbrückt, ne? Je nachdem.
Ja, also einige haben ja rasches Wachstum und so. Ich denke gerade so an meine Enkel, wenn ich so sehe, wie die hochgeschossen sind.
Das ist ein halbes
Jahr. Die waren gerade noch mal eben so und jetzt auf einmal ist ein halbes Jahr nichts. Und du hast ja gerade gesagt, 2,5 Jahre war der Kleine oder so.
Ja.
Na, und da, die machen da ja richtig Sprünge halt. Das ist natürlich für einen Kostenträger richtig anstrengend halt, ne? Genau. Wobei, auf Kostenträgerseite muss ich sagen, finde ich es manchmal ein bisschen irrsinnig. Ich hatte es mit Peter gerade schon besprochen. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der, glaube ich, mit 8 oder 9 seinen Unterschenkel verloren hat und Kniekappen gehen halt beim 8-9-Jährigen reihenweise kaputt. Und hat dann die Krankenkasse Ärger gemacht, sie können das nicht verstehen und so weiter. Ganz ehrlich, wenn jemand 8, 9 Jahre alt ist, ist es ein Verbrauchsartikel, das ist halt nun mal so. Ne? Die haben halt einen Bewegungsdrang und wollen und so weiter. Und naja, ist ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Kostenträgerseite, war ich ja mal selber. Das ist natürlich dann schon teilweise echte wahnsinnige Kosten sind, die entstehen. Aber klar, beim Kind halt mitwachsen der Prothese schwierig halt. So eine Hand ist beim Kind kleiner oder ist die genauso groß? Also auch, also gibt es also Kinderhände sozusagen?
Auf jeden Fall, ja. Okay. Es gibt so eine kleine Mini-Elektrohand, 2000 oder so heißt die.
Okay.
Genau, das ist so bis 5 Jahre.
Ja.
Das ist nur eine Funktion, dass der Daumen eben dann mit 2 Fingern schließt und 2 Mittellauffinger hat.
Ja.
Das ist eigentlich alles. Aber die soll ja auch leicht und klein sein und robust. Darum geht es ja erstmal, ne? Um eine normale Greiffunktion zu machen.
Okay.
Und ab, es gibt mittlerweile einige Hände, die auch schon in einer Small-Version gebaut werden, für zierliche Frauen oder für Kinder dann auch. Und man kann so, ich denke, ab 5, 6 Jahren kann man anfangen, schon mit einer richtigen multiartikulierenden Hand, also dass man einzelne Finger bewegen kann, dann bei den Knirpsen auch schon zu starten. Ne?
Okay,
das geht schon.
Relativ früh.
Mhm.
Okay, gut. Also, was nehmen wir heute mit oder was können die Menschen, die uns zugesehen oder zugehört haben, mitnehmen? Wichtig ist Hygiene, ganz wichtig. Halt die Kontaktpunkte fettfrei halten. Es gibt verschiedene Hände, die man auch sorglos neu aufschrauben kann, wie ich das gerade gesehen habe vorhin. Und nicht jede Hand passt zu jedem. Das war so am Anfang halt, was du sagtest halt. Die einen kommen halt mit so einem Captain Hook-Teil gut klar, die anderen brauchen halt sowas, halt ist immer teilhabebedingt. Und es gibt keine Zertifizierungs- oder Fragebögen, Mob-Klassen wie unten Extremitätenbereich, sondern es ist wirklich Zuhören, Teilhabe erfragen und danach dann halt das Ganze ausrichten. Okay. Eine Frage habe ich noch, wie viele Hände hat so eine amputierte Person? Sind es mehrere oder sagst du, okay, wenn jemand so eine Hightech-Hand hat, dann reicht es eigentlich aus? Oder, weil du vorhin schon mal anklingen lassen, ist ja, wenn ich diese Hand versorge, kann ich mir eine zweite praktisch schon mal einsparen. Also einsparen halt, diese Dinge müssen auch irgendwie gelagert, gewartet werden und so weiter. Das ist für so eine betroffene Person ja auch nicht so einfach, ne? Also muss ja auch so ein bisschen den Überblick haben.
Ja.
Ja,
eigentlich kommt man mit maximal 2 Werkzeugen aus.
Okay.
Also heute sind die Hände wirklich so universal einsetzbar, dass diese Hand jetzt schon mal im normalen Hobbybereich und im Arbeitsbereich eingesetzt werden kann, wo man normalerweise vielleicht früher noch den Greifer dazu gemacht hätte.
Mhm.
Der kann aber bei vielen Aktivitäten heutzutage ersetzt werden.
Mhm.
Und viele Leute möchten dann eben auch noch was, was kosmetisch etwas unauffälliger ist.
Ja.
Und da tendiere ich immer noch zu dieser Super Speed Hand, weil die ist so robust und sieht auch natürlich aus.
Ja.
Da kann man wirklich alle Bereiche mit abdecken. Ne?
Okay.
Aber wie gesagt, man muss ausprobieren. Es ist auch immer zu berücksichtigen, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das ist ein wichtiges Thema. Es gibt ja viele auch, die Ohnhänder sind, also praktisch die Gegenseite auch betroffen ist.
Ja.
Da muss man dann natürlich ein bisschen spezieller gucken, dass er nicht unversorgt ist, wenn doch mal ein technischer Defekt ist.
Definitiv, ja.
Es kann immer mal was sein, dass der Finger mal ausfällt oder der Daumen überdehnt ist. Es ist halt viel Elektronik darin und wenn dann doch mal was verkehrt ist, dass der Patient sich wirklich behelfen kann zu Hause.
Ja.
Ne?
Ja.
Also ich habe einen Patienten, der ist sogar vierfach amputiert.
Ja.
Der hat immer zwei Hände zu Hause auf Lager und eine dritte im Einsatz.
Ja.
Ganz klar, weil wenn der...
Wenn eine wegfällt, dann ist der Tag gelaufen.
Absolut. Ne? Wir können aber auch für jeden Bereich innerhalb von 24 Stunden eine Servicehand bestellen. Dass wir sagen, okay, du kriegst erstmal eine, schick die kaputte dann zu uns.
Ja.
Also da muss man dann wirklich auch gucken, braucht das oder braucht das nicht zu Hause.
Ja.
Ich habe einen sehr aktiven Patienten, der hat zwar die andere Hand noch, aber die ist behindert und nicht einsatzfähig. Und auf der anderen Seite die Prothese ist eigentlich so die Haupthand über den Tag hinweg.
Ja.
Und der hat also auch zwei, teilweise drei Greifwerkzeuge zu Hause, weil der sonst nichts machen kann. Ne?
Okay.
Gar nichts. Ne? Der hat eine Familie zu versorgen,
Haustiere,
Haus.
Ja.
Und der steht da und hat nichts. Ne? Also es ist sehr individuell.
Mhm.
Wir haben auch einen Patienten, der ist doppelt Schulterex amputiert. Das hat also beide durch einen landwirtschaftlichen Unfall beide Schultern verloren. Da ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass er zu den Prothesen eine sichere Versorgung hat. Der hat natürlich auch eine Pflegeperson zu Hause, die ihn anzieht.
Genau.
Aber er versorgt sich sonst tagsüber selbst. Ne? Ja. Aber das muss alles funktionieren. Da sind natürlich Produkte angesagt, der möchte jetzt nichts Kompliziertes, weil er hat zwei komplette Arme zu steuern.
Ja.
Er lebt dann, da gehen wir lieber einen Schritt zurück mit zwei Aufzuhänden und zwei Ellbögen. Und er kann da super den Alltag meistern. Mhm. Da braucht man so eine Hand zum Beispiel dann überhaupt
nicht dran zu denken.
Ja.
Genau.
Ja.
Was wichtig war,
individuell.
Genau. Also was aber wichtig war halt, dass du, was du gesagt hast, das ist ein Werkzeug, das hast du ein paar Mal im Gespräch jetzt auch betont. Und dass es eigentlich nur ein Werkzeug für die verbliebene Hand ist.
Ja.
Ja, das hast du so am Anfang so schön formuliert. Und weil ich glaube, viele Betroffene haben die Hoffnung, wenn sie so eine Hand sehen, dass das praktisch der Ersatz für das verlorene, für den verlorene Handarm ist oder so. Und das ist halt nicht. Das ist halt immer nur ein Hilfsmittel.
Da ist jetzt was Interessantes angesprochen, weil wir haben ja da in dem Bereich, was die obere Extremität betrifft, ja noch ein paar andere Highlights, die wir noch nicht abbilden können.
Ja.
Das ist das Kälteempfinden, Wärmeempfinden und überhaupt der Tastsinn, die Sensorik der Finger, die fehlt uns ja komplett.
Das ist richtig, ja.
Und ich darf da vielleicht auch schon mal was erzählen. Da sind wir, oder ich bin sehr, sehr eng in der Zusammenarbeit mit der Frau Dr. Jennifer Ernst in der Medizinischen Hochschule in Hannover.
Mhm.
Und ich habe jetzt zwei Patienten versorgt, die von ihr in der Leinsprache voroperiert wurden, was die Muskulatur des Unterarms betrifft.
Mhm.
Und die somit viel leichter und auch ohne sich umzustellen, die alten Bewegungen in der Prothese wieder machen können. Die müssen also sich nicht umstellen auf ein Zwei-Elektroden-System und unnatürliche Bewegungen machen, sondern die bleiben einfach in ihrem Bewegungsmuster von vorher. Und die Elektroden, es ist auch ein 16-Elektroden-System, werden dann so platziert, dass das eben ganz genau und sicher ansteuerbar ist für den Patienten, auch wenn die Prothese verrutscht.
Ja.
Und ich bin jetzt im Forschungsprojekt dabei in Nürnberg, bin nächste Woche auch dort, weil ich den ersten Patienten jetzt in Deutschland versorgt habe, der den Tastsinn, also die Sensorik der Fingerkuppen, bei der Amputation in den Unterarm verlegt hat.
Okay.
Wir suchen gerade die Finger am Unterarm. Das ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben schon drei gefunden. Und wir werden nächste Woche die ersten Tests dann nochmal machen in Nürnberg. Und ich werde dann jetzt in die Prothese, die er hat, noch Vibrationssensoren an diese Stellen einbauen und Drucksensoren an die Fingerkuppen. Ziel ist einfach, dass der Patient weiß, wie viel er Druck ausübt.
Ja.
Mit kleinen Kindern sehr wichtig zum Beispiel. Oder wenn man ein Frühstücksei isst.
Genau.
Ne, dass man einfach nicht zu sehr zupackt und da ein Feedback dann im Schaft ist.
Ja, ja.
Also das ist jetzt ganz neu. Wir sind vorne mit dabei und ich werde dann vielleicht den nächsten Podcast von berichten.
Perfekt. Mhm. Gut. Birgit, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und für die vielen Informationen, auch was die Zukunft betrifft. Und ich hoffe, euch hat es gefallen mit dieser Sendung im Auf geht's der Reha-Podcast. Wir sehen oder hören uns in zwei Wochen und bis dahin bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reha-management-nord.de.